Ich bin überzeugt, dass echte Transformation nur mit echter Lieferfähigkeit funktioniert. Alles andere ist nur Theater auf Slides.
Herzlich willkommen zum Real Experts Podcast, der Podcast zur Transformation in Unternehmen. Mein Name ist Christoph Rauhut und ich spreche in diesem Podcast mit Top-Führungskräften und echten Experten. In tiefgründigen Gesprächen schauen wir hinter die Kulissen und geben Einblicke, wie eine Transformation gelingen kann. In der heutigen Folge spreche ich mit Sven Misfeld, CIO der VTG. Die VTG kennt man vor allem aus dem Schienengüterverkehr. Im Gespräch mit Sven wird aber schnell klar, dass hinter diesem Geschäftsmodell eine hochrelevante IT mit vielen selbstentwickelten Kernsystemen stehen. Wir sprechen darüber, warum diese Systeme lange ein Vorteil waren und warum sie heute Schritt für Schritt in moderne Standards wie SAP und Microsoft überführt werden müssen. Ein zentrales Thema ist die Lieferfähigkeit der IT. Transformation gelingt nicht allein durch ein gutes Zielbild. Sie gelingt nur, wenn Unternehmen auch schnell und skalierbar umsetzen können. Genau deshalb setzt die VTG auf internationales Sourcing und einem Offshore Delivery Center in Mumbai. Sven erklärt, warum das für ihn kein klassisches Outsourcing ist, wie die Zusammenarbeit mit Indien funktioniert und welche Empfehlungen er anderen mittelständischen Unternehmen gibt. Viel Spaß beim Hören. Hallo Sven.
Hallihallo.
Hi. Sehr schön, dich hier im Podcast zu haben als CIO der VTG. Freue ich mich ganz besonders. Und ich würde mal am Anfang natürlich dir die Gelegenheit geben, dich vorzustellen und natürlich das gleich mit der Frage verbinden, welche Bedeutung eigentlich die IT für die VTG hat. Euch kennt man ja vor allem von Bahnwaggons, so ist zumindest meine Wahrnehmung, aber ich glaube, da steckt ein bisschen mehr dahinter und wir sprechen ja auch mit dir in deiner Rolle als CIO über IT-Themen. Und natürlich wäre es spannend zu wissen, welche Bedeutung IT auch für die VTG hat. Also kurze Vorstellung und kurzen Einblick in deine Rolle bei der VTG und welche Bedeutung IT hat am Anfang.
Ja, vielen Dank, Christoph. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Sven Misfeld, wie du schon gesagt hast, CIO bei der VTG. Und wir bewegen uns genau in diesem Spannungsfeld zwischen klassischer Industrie, Traditionsunternehmen, 75 Jahre knapp auf dem Markt, Eisenbahn, Schienengüterverkehr, Heavy Assets, lange Lebenszyklen und auf der anderen Seite IT. Das ist meine Profession, hochmodern, dauernd im Wandel. Und genau in diesem Spannungszyklus ist die IT. Die IT ist nicht nur Supporter, sondern der Motor der Transformation. Wir kommen aus einer Welt, die sehr stark selbstgemachte IT bedeutet hat für uns. Viele Kernsysteme sind recht alt, die haben wir alle selbst gebaut. Das ist auch Teil meiner Reise bei der VTG, die jetzt schon 18 Jahre dauert. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das nur mit Standards gelingt. Das ist für mich echte Transformation, diese Legacy in die neue Welt, in Standards zu bekommen. Und ich bin überzeugt, dass echte Transformation nur mit echter Lieferfähigkeit funktioniert. Alles andere ist nur Theater auf Slides. Und ich freue mich, diese Erfahrung zu teilen und sage nochmal Danke für die Einladung.
Vielen Dank, Sven. Genau, Transformation ist ja das Thema, Transformation der IT, weil die IT eine ganz besondere und einen wichtigen Stellenwert hat innerhalb der VTG. Du kannst ja gerne auch nochmal Einblicke geben dann im weiteren Verlauf des Gesprächs, welche Systeme da zum Einsatz kommen, wie ihr IT nutzt und welchen Stellenwert das Ganze hat. Wichtig ist aber vor allem, und das haben wir auch vorab schon besprochen, dass bei euch Transformation im Gange ist. Und das ist nicht nur ein einmaliges Projekt, sondern das ist ein fortlaufend währender Prozess, der ständig bei euch ongoing ist und quasi IT erfordert und auch eine Weiterentwicklung, ein ständiges Dranarbeiten erfordert. Gib uns mal einen Einblick, welche Art von Transformation da passiert, wie die aussieht, wo ihr da steht, wo ihr hinwollt und was das eigentlich für einen Impact auf die VTG hat.
Sehr gern. Man muss sich vorstellen, dass wir aus anderthalb Dekaden selbstentwickelte Kernsysteme kommen. Also wir haben 2008 uns auf die Reise begeben, ein altes System, die ganze alte Systemlandschaft umzubauen auf damals State-of-the-Art-Technologie, Java, Rich Client, Datenbanken, so wie man das gemacht hat. Und damit waren wir sehr erfolgreich. Wir haben die Prozesse neu aufgenommen, in ganz Europa vereinheitlicht. Da haben wir sehr viele Learnings rausgezogen und haben an diesem System über diverse Akquisitionen, Zukäufe immer weiter dran gearbeitet. Wir haben quasi alles aufgekauft, was wir aufkaufen durften, bis wir zu groß wurden. Wir sind Europas größter Asset-Vermieter. Und dieses System hat, glaube ich, alles, was die ja, was die User sich wünschen, hohen Functional Fit. Man muss aber auch sagen, dass die Technologie jetzt langsam recht alt wird. Sie ist nicht mehr, also das Leben geht weiter, die technologische Entwicklung geht weiter. Und heute sind die Anforderungen andere. Andere im Sinne von viel leichtgewichtigere Anwendungen, viel mehr Konnektivität. Und deshalb haben wir uns entschlossen, diese Kernsysteme, das ist ein Portal, das ist unser ERP-System, hin zu Standards zu überführen. Wir setzen also zentral auf SAP. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Unsere S4-Transformation war sehr schmerzhaft, aber dazu später mehr. Das war auch ein ganz entscheidender Wendepunkt in der Strategie. Und ich sage mal, wie sagt man so schön, die Key Cornerstones der IT-Strategie sind, dass wir einen Kern haben wollen. Wir haben viele weitere Applikationen selbst gemacht, in der Schienenlogistik, im Kerngebiet, aber auch in der Portaltechnik, wenn wir mit vielen Werkstätten kommunizieren. Und wir wollen einen Core haben, der eigentlich SAP heißt. Es wird immer Satelliten geben. Wir setzen auf das Microsoft-Ökosystem, wenn es um die Produktivität am Workplace geht. Und wir wollen eigentlich nahezu 100% Standardlösung haben. Das ist gewaltig an Transformation. Und unsere Idee ist halt nicht nur einfach als Projekt das Ganze zu denken, so wir transformieren das jetzt mal, so haben wir das früher gemacht, von alt nach neu und dann haben wir wieder 10 Jahre Ruhe, sondern wir haben die IT so aufgestellt, dass sie tief verankert mit dem Business quasi end-to-end die Prozesse denkt, wie ein Liefermodell haben, was wirklich auch skalieren kann. Das ist im Kern die IT-Strategie, die wir seit einigen Jahren, seit ungefähr 2 Jahren und wahrscheinlich auch die nächsten 3 Jahre konsequent verfolgen. Und da hat sehr viel Umbau in der Organisation, in der Technologie bisher stattgefunden.
Also das heißt erstmal, ihr habt ein Kernsystem, eine Plattform mit SAP, was quasi essentiell ist für euer Geschäftsmodell, für euer tägliches Doing. Also ohne dem würde es gar nicht gehen. Also das ist ganz essentiell und das liegt in eurer Hoheit als IT. Ihr entwickelt das entsprechend weiter und müsst das entsprechend den Bedarfen, die der Markt erfordert, die Kunden erfordern, die Prozesse erfordern, anpassen und müsst dadurch auch in der IT lieferfähig sein, um diese Anforderungen umzusetzen.
Ganz genau.
Darum geht es ja auch. Ne? Wie kann man sich das vorstellen, was Lieferfähigkeit bei euch bedeutet? Du hast schon Skalierung auch angesprochen, ne? Dass da auch natürlich ein bisschen mehr passieren muss als vielleicht ein paar kleinere Anpassungen. Also da geht es schon um auch größere Themen. Gib uns mal einen Einblick, was das bedeutet, Lieferfähigkeit in so einem Transformationsprojekt.
Ja, das ist, glaube ich, das zentrale Momentum für so eine Transformation. Also Transformation, jetzt rein von der Theorie, ist ja von einem Zustand in einen anderen tiefgreifend anders. Und wenn man das als Projekt denken würde, dann wäre man im Go-Live eigentlich schon zum Go-Live 2.2 wieder veraltet. Man wird von Zustand A zu B und dann geht es aber weiter C, D, E. Das brauche ich, glaube ich, niemandem erzählen, dass das ein stetiger Wandel ist. Man kann sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass wir gerade mit unserem Kerngeschäft zentral mit unserer Anwendung viele verschiedene Partner aufeinander abgleichen müssen. Wir sind ja Teil einer anderen Wertschöpfungskette der chemischen und der Mineralölindustrie, Lebensmittel, Güter, Versand, alles Mögliche. Wir haben über 1000 Waggontypen. Und da ist es entscheidend, dass wir mit den verschiedenen Playern halt gut interagieren und die haben ganz unterschiedliche, in ganz Europa ganz unterschiedliche Entwicklungszyklenstatus und gerade diese ganze digitale Vernetzung zwischen den einzelnen Playern ist unheimlich wichtig. Deshalb ist für uns Digitalisierung immer dann wichtig, wenn es um Zuverlässigkeit, Transparenz und Geschwindigkeit geht, auch wenn die Bahn jetzt vielleicht nicht dafür bekannt ist, dass es im Millisekundenbereich geht, wie bei den Banken beim Trading zum Beispiel. Aber es sind sehr wichtige Wertschöpfungsketten und wir sind ein zentraler Teil. Aber was bedeutet das für uns ganz konkret? Wir haben natürlich das Ziel, neueste Technologien einzusetzen, KI von A bis Z. Aber das alles ist natürlich nichts wert, wenn man kein gutes Fundament hat. Ja, wenn du ein Haus baust, kannst du die neuesten Materialien nehmen, die tollsten Handwerker, aber wenn du es aufs Land baust, dann wird das Ganze nichts. Und das ist so ein zentrales Beispiel von mir. Wir haben uns deshalb zunächst, bevor wir fancy Technologien eingeführt haben, gleich jeden AI-Use-Case umsetzen, haben wir uns dafür entschieden, erstmal unsere Struktur neu zu überdenken. Und Struktur bedeutet, die IT tief als Motor und nicht nur als Projektumsetzer im Unternehmen zu etablieren. Was bedeutet das? Die IT berichtet quasi dem Chief Transformation Officer. Es gibt also einen eigenen Bereich, der sich nur mit Transformation beschäftigt und der hat drei Komponenten. Dazu gehört Operational Excellence. Wie kriegen wir denn die guten Use Cases? Wie kriegen wir den Fahrplan? Was hat Priorität? Welche Projekte, welche Themen? Der zweite Part, das ist die digitale Transformation. Das sind die Use Case Wächter, sage ich immer. Die sind ganz eng mit dem Business vernetzt und denken end-to-end, wenn es Anforderungen gibt. Weil viele Fachbereiche denken meist so, ja, ich habe jetzt diese Aufgabe, ich habe Instandhaltung oder Werkekommunikation oder Neubau oder Unfallmanagement. Und wichtig ist, dass wir die Use Cases end-to-end denken. So, und jetzt kommt die IT als dritte und wichtigste, als Motor ins Spiel. Und da haben wir auf was Bewährtes gesetzt, nämlich Product Teams, so ein bisschen Squads bei Spotify, und haben alle alten Legacy-Produkte, aber auch schon neuere wie S4 oder D365 in Product Teams aufgeteilt. Interne, externe Kollegen. Und das ist die zentrale Umsetzungsschicht, die in 6-Wochen-Sprints denkt, mit Product Ownern, einem Delivery Lead, Two in a Box, um dann diese Use Cases, die kommen, 1:1 end-to-end einmal nachzudenken darüber und die umzusetzen. Denn natürlich sind die Systeme nicht isoliert. Die sind mannigfaltig miteinander verbunden. Das ist auch Teil der Komplexität, die wir haben. Und das war der erste Schritt der Struktur, den wir gemacht haben. Klingt nicht sexy, klingt nicht nach AI-Slide-Show super toll, sondern das ist die Struktur, das ist das Fundament, auf dem wir alles jetzt aufbauen. Mhm. Und wir haben ganz bewusst alte Legacy-Systeme, die heute sehr wichtig sind, die die Milliarde Umsatz machen, über eine Milliarde Umsatz quasi verwalten, erwirtschaften, genauso mit den neuen daneben gestellt, alles digitales Portfolio genannt. Das macht auch was mit den Menschen. Ja, man hat nicht das B-Team und das A-Team, sondern die sind alle Teil der Wertschöpfungskette. Und das war das Erste, was wir aufgebaut haben. Und das war der erste Schritt der Transformation, der nachhaltigen Transformation. Hm. Warum ist Lieferfähigkeit, das war ja, glaube ich, deine Frage jetzt so wichtig. Ich kann sehr schnell heutzutage feststellen, wo ich stehe. Da gibt es tolle Frameworks von den Top 5 und wir haben auch viel Wissen in-house. Man weiß genau, wo man schnell steht. Und man kann auch ziemlich gut ein Bild malen, wohin man möchte. Das ist noch leichter. Ja? Irgendwas mit der AI muss da drin stehen, es muss schnell sein, es muss günstig sein. Aber dazwischen denken wir nicht wie ein Projekt, sondern mit den Product Teams, darum geht es, wirklich liefern zu können. Denn Transformation nur auf Slides und mit guten Absichten und vielen Buzzwords ist keine Transformation. Die Lieferfähigkeit ist für mich entscheidend. Und vielleicht darauf zu sprechen zu kommen und dieses Momentum ist entstanden bei der Transformation von R3 auf S4. Mhm. Das war ein wirklicher Wendepunkt für uns. Warum? Wir haben 1,5 Dekaden ein R3 hochgradig gecustomized, eng verknüpft IT mit Business auf Zuruf in Anführungsstrichen. Und das wirklich zu transformieren war deutlich teurer, hat deutlich länger gedauert, hat auch einige Versuche gedauert. Das ist einen eigenen Podcast wert. Und schließlich haben wir es geschafft. Ich habe selbst dann die letzten Monate die Projektleitung übernommen, weil das so wichtig war. Das ganze Unternehmen war darauf ausgerichtet. Und als wir es geschafft haben, war mir klar und dem Team auch, diesen Transformationsberg mit diesen Möglichkeiten S4 und all das, was wir transformieren wollen in den nächsten Jahren, das schaffen wir nicht alleine. Hm. Ich habe ein großartiges SAP-Team. Die sind aber eher Architekten, die coden auch mal gern und sind sehr eng auch mit dem Business verbunden. Das sind eher schon so Business Owner, Business Analysten, wirkliche Experten. Und Delivery ist das, die Lieferfähigkeit, wo wir dann mit einem Sourcing-Partner quasi diese hergestellt haben. Denn wenn die Basis da ist, ja, kann ich nicht das Haus alleine bauen. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Egal wie hoch motiviert ich bin, ich brauche dann gute Partner an meiner Seite, sodass wir ein Klar, Architekturpriorisierung liegt bei uns und die Delivery machen wir mit dem Partner.
Okay.
Und das ist so der Kern, mal völlig untechnisch ab von Systemen erklärt, das ist der Kern unserer Transformation.
Okay, also das gibt schon mal einen kleinen Einblick in diese Lieferfähigkeit und Skalierbarkeit. Da steigen wir gleich nochmal tiefer ein, weil das, glaube ich, ein spannender Ansatz ist, auch für euch als mittelständisches Industrieunternehmen mit Sourcing zu arbeiten. Aber bevor wir das machen, nochmal die Frage oder nochmal in Richtung der Product Teams. Ja, Product Teams, End-to-End-Verantwortung für die jeweiligen Prozesse. Wie viele Product Teams habt ihr da, organisiert ihr in diesen 6-wöchigen Sprints?
Also wir haben, ich glaube, es sind 11 mittlerweile. Eins ist im Aufbau, wo wir aber auch die klassischen und große ERP-Lösungen in mehrere Teams aufgeteilt haben. Ganz wichtig. Also Systemgrenzen sprengen. Es sind 11, genau. Und da arbeiten wir ganz klassisch mit Supersprints, nennen wir die 6-wöchig. PI-Planning mit einer Retro. Und die arbeiten aus unserem Operating Model, ohne zu tief zu gehen. Da haben wir Business Improvement Forum, wo die Senior Leaders sitzen und sagen, Mensch, hier, die KPI geht runter, was machen wir? Da müssen wir ein Improvement Topic haben. Oder auch mal ein größeres Thema. Ja, das ist so ein bisschen KVP. Das ist so der Grundgedanke Lean. Und dann gibt es natürlich noch ganz große Schritte, ganz große Transformationsschritte, Projekte, auch Business-Projekte, die aber auch in den gleichen Zyklus der Sprints eingetaktet werden. Mhm. So funktioniert das bei uns.
Okay.
Mit Agile Coaches natürlich, also eher klassisch, ist ja jetzt auch schon eher so Commodity, das so zu machen. Also ich glaube formal, Spotify wird die Squads nennen, hier nennen die Product Teams. Mhm. Und das war ein ganz wichtiger Schritt.
Und wahrscheinlich die Product Teams an sich so groß, wie man agile Teams normalerweise hat, also 7 bis 10 Leute
ganz
oder
genau.
Wie viel sind da pro Team?
Ganz genau.
Okay, das ist so
die
gängige Größe.
Ja. Ja.
Genau. Und das ist ja das, also da habt ihr diese Struktur geschaffen, um lieferfähig zu sein. Aber ich sag mal, diese organisatorische Struktur ist ja nichts, wenn am Ende die Lieferfähigkeit nicht da ist durch die Ressourcen, die man braucht. Du hast jetzt schon anklingen lassen, intern, extern. Ne, und hast die Rollen auch schon für die internen Leute in diesen Teams beschrieben, dass die eher so ein bisschen Business-Analysten sind, Process-Owner, also die haben das Fachverständnis. Ne? Also die können Anforderungen, Use-Cases verstehen, können das transformieren in mögliche Lösungen und das auch die Umsetzung begleiten. Aber ihr habt auch externe Expertise und externe Sourcing-Partner und Delivery, die ihr fest in diese Product-Teams auch verankert und integriert habt. Und das ist, glaube ich, etwas, was vielleicht besonders ist bei euch oder was ihr besonders, was euch besonders stark macht in der IT für die Delivery, weil es wäre wahrscheinlich unmöglich, solche Ressourcen komplett nur intern zu hiren und auch quasi intern innerhalb der IT zu haben.
Ich erkläre es gerne ein bisschen genauer. Also unsere Product-Teams sind schon seit jeher intern, wir haben also ganz großartige interne Entwickler und Architekten, die wollen wir auch weiter behalten. Die sind, wenn man ehrlich ist, eigentlich schon eher, sind das eher Business-Analysten, weil die unheimlich viel Fachwissen haben, sind teilweise lange im Unternehmen, verstehen den ganzen Kontext, haben dieses ERP-System und die anderen Systeme mit aufgebaut. Wir haben aber auch immer externe Partner gehabt, die uns phasenweise unterstützt haben. Das heißt, wir mussten immer auch sehr viel auf Standards und Dokumentation Wert legen, damit das überhaupt, dieser Wechsel funktioniert, weil so externe Kollegen hat man nicht permanent vor Ort. Und natürlich haben wir all das, was wir selbst gemacht haben, in mehreren Projekten in der Vergangenheit gemacht, da kommen immer mal externe, gehen welche. Und wir haben recht lange auch schon Nearshoring oder Homeshoring, einen Partner, der uns im Support und bei Change Requests hilft. Das heißt, das haben wir immer schon gehabt. Aber wie du schon sagst, wenn wir jetzt diese große Transformation starten, dass wir sagen, wir wollen S4 viel weiter nutzen, in allen Bereichen noch mehr Standards prägen. Ja? Wir möchten in vielen Bereichen, wo heute S4 noch nicht ist, darauf setzen, als auch in dem Microsoft-Ökosystem. D365 zum Beispiel machen wir sehr erfolgreich, haben wir gestartet. Dann brauche ich Kapazität. Mhm. Ja, ich habe die Struktur Schritt 1 gesetzt und Schritt 2 ist quasi, dass ich hochskalieren kann. Und da geht es um Köpfe und Hände und echte Technologiepartner, die uns wirklich nicht nur ihr Gehirn, ihre Leidenschaft geben, sondern ihren ganzen Tech-Stack. Und das kann man versuchen, in Europa zu machen. Das ist aber sehr schwer. Fight for Talents, brauche ich glaube ich nicht ausführen. Und natürlich hat es auch was mit Kosten zu tun. Und so eine Transformation wird um ein Vielfaches teurer, wenn man den Anspruch hat, das komplett in Deutschland zu machen oder in Europa. Deshalb haben wir ganz zentral bei S4, das war das erste Aha-Erlebnis, gesagt, diese Delivery können wir, mit so großartig mein SAP-Team auch ist, nicht leisten. Das sind zu wenig Hände und zu wenig Köpfe. Und das würde auch von der Kostenstruktur einfach nicht passen. Deshalb haben wir uns dort einen Application Management Service Provider gesucht, ein Unternehmen aus Indien, die mit 20 Köpfen circa uns unterstützen, aus Indien heraus, ganz eng verzahnt in Delivery, die jetzt aber auch Change Requests machen und Teil dieser Workforce, Transformationsforce in den nächsten Jahren sind. Denn der S4-Stack wird immer größer werden, der Legacy-Stack wird kleiner werden. Und dann brauche ich bei meinem Partner in Indien nur sagen, jetzt bauen wir mehr auf. Und da hat man nicht irgendwie jede Woche einen anderen und keinen Bezug. Das ist so eng, kulturell, sozial mittlerweile vernetzt. Das fühlt sich wie ein großes Team an. Die identifizieren sich sehr stark mit der VTG. Wir haben unser eigenes ODC, neuer Begriff, Offshore Delivery Center in Mumbai. Und das ist sehr großartig. Das war der erste Schritt. Das ist ein Team. Das zweite war, wir haben den D365-Stake im Sales und Customer Service aufgebaut. Dort haben wir bisher null Wissen gehabt, außer wie administriert man das, wie macht man das sicher, wie pflegt man die Daten. Und das wäre eine völlig neue Capability für uns gewesen. Und die haben wir gleich dann auch mit dem gleichen Partner in Indien aufgebaut, sodass sie dort auch AMS machen. Parallel, war eine wilde Zeit. Sodass wir jetzt zwei dedizierte Sourcing-Themen haben mit einem internationalen Offshore-Dienstleister. Der nächste Schritt, und das ist das, was jetzt läuft, ist, dass alle externen in den Product-Teams, die wir in Europa haben, nun gegen den Sourcing-Partner quasi schleichend gewechselt werden. Warum? In diesem Jahr wird die Workforce transformiert hin zu dem Sourcing-Partner und ab nächsten Jahr kann ich dann vollständig über alle Product-Teams skalieren. Das heißt, ich brauche dann nur, das erste Mal bin ich in der Situation, um zu sagen, jetzt wollen wir Transformation und noch andere Themen machen sicherlich, weil das Business hat immer neue Ideen, wir sind ein dynamisches Unternehmen. Und dann brauche ich quasi nur, ja, wie sage ich das am charmantesten, die Kreditkarte durchziehen und kann beliebig hoch skalieren.
Weil euer beliebig. Partner das in Indien
und dann beginnt,
diese Möglichkeit euch gibt.
Weil der Partner das kann. Richtig. Und um gleich vorwegzunehmen, auch in meinem Netzwerk werde ich immer wieder gefragt, oh, Mittelstand, lohnt sich das und Sourcing und Indien ist so weit weg. Das geht ja nur um Geld. Da gab es auch bei uns intern viele Befürchtungen. Natürlich ist es günstiger in Summe, das in Indien zu machen. Aber was ganz entscheidend ist, dieses Geld, was gespart wird, ich betreibe ja kein Outsourcing. Ich ersetze nur Externe durch andere Externe. Durch dieses Sourcing, dieses Geld, was ich erwirtschafte, das nehme ich, um es ab 27 in die Transformation für die nächsten Jahre zu tun und kann somit einen Großteil der Transformationskosten abdecken. Das wird natürlich nicht komplett reichen, aber ich habe dort A, die Kapazität und vor allen Dingen die Skills. Ich möchte nur kein Loblied auf Indien singen, aber sensationell, was für eine Power dieses Land hat. Die sind alle bei unserem Partner 10, 15 Jahre im Unternehmen, haben so viel Expertise und vielleicht als finalen Aspekt, warum das so ein Transformationshebel ist und kein Kostensparmodell, ist halt, wenn ich morgen aufwache und sage, ich möchte jetzt nicht Copilot nur und Claude und Codex und Talalan nutzen, sondern XYZ, sie können jede Technologie und sind tief vernetzt. Mit internationalen wichtigen Unternehmen wie Microsoft, SAP, AWS und so weiter und so fort. Und das ist für mich echte Power, die wir nutzen. Priorisierung, Architektur und natürlich auch Coding, das nehme ich keinem weg. Und ich hoffe, alle Entwickler sind noch ganz lange bei uns, die intern, sind nämlich ganz großartige Business-Kenner. Das ist für mich echte Power. Und das ist für mich Lieferfähigkeit.
Ja. Du hast es gerade schon auch kurz gesagt, so, dass es ja nicht das gängige Modell ist, im Mittelstand mit Sourcing und gerade mit Sourcing aus Indien zu arbeiten. Ne? Ist aber etwas, also wenn man dir zuhört, du bist ja voll euphorisch und sagst ja ganz klar, dass genau euren Anforderungen entspricht und ihr das bekommt, was ihr braucht und auch vor allem in der Geschwindigkeit, in der Skalierbarkeit auf einem Level, wo es gar keine Fragen gibt, ob der Partner die Technologie kann oder nicht. Das setzt er voraus. Also einmal hast du ja schon beschrieben, intern die Organisation, wie ihr eure Product Teams gestaltet habt, wie ihr die Struktur aufgesetzt habt. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auf der anderen Seite auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu haben, wo man sich darauf verlassen kann, dass dieser Partner, wenn er in diese Struktur so eingebunden ist, auch das leisten und liefern kann. Ja. Und da habt ihr die guten Erfahrungen gemacht, ne?
Sehr gute Erfahrung.
Ja. Und da kannst du uns vielleicht nochmal einen Einblick geben, wie man das organisiert. Also wie organisiert man das Sourcing in der Praxis? Mumbai ist weit weg, du hast vielleicht ein Sprachthema, Anführungsstrichen, mit Englisch, aber trotzdem musst du vielleicht Dinge auch nochmal erklären, übersetzen, weil da vielleicht, gut, jetzt sind sie schon lange im Boot mit drinne, kennen auch eure Domäne, eure Branche, eure Prozesse, also haben auch Fachwissen sicherlich mittlerweile aufgebaut, aber das hat sicherlich auch eine Zeit gebraucht. Aber erklär mal, wie man so ein Sourcing-Modell eigentlich zum Leben erweckt, aufsetzt, am Leben hält und so strukturiert, dass es dann am Ende auch so flutscht und so funktioniert, wie es bei euch der Fall ist.
Ja, wie macht man das? Das ist eine sehr gute Frage. Erstmal haben wir einen Beauty-Contest gemacht, mit welchem Partner wir das machen. Da gibt es ja einige globale Player auf dem Markt und wir haben uns auch für einen globalen entschieden, für TCS, Tata Consulting. Und ich muss ehrlich sagen, vom ersten Tag an, ist ein bisschen später in die Ausschreibung gekommen, war das ein echtes Kundenerlebnis. Die haben sich vom ersten Tag an, also was ist die größte Gabe? Die gehören genau zu. Die hören ganz genau zu, was du sagst und die schreiben sich das auf und die nehmen dich als Kunde wahr. Das ist sensationell. Und ihr Kerngeschäftsmodell sind genau diese Prozesse. Genau dieses Onboarding, genau diese kulturellen Unterschiede, genau die Kommunikationsthemen, genau die Wissenskonservierung, damit sie halt performen können. Die sind nur erfolgreich, wenn sie schnell das Wissen aufnehmen, gut dokumentieren und für andere standardisieren, nachvollziehbar machen. Das ist ihr Geschäftsgeheimnis, das ist ihre Power. Wenn die einfach nur Menschen dahinsetzen, die irgendwas tun sollen, das funktioniert nicht. Das funktioniert auf keinen Fall. Von daher haben wir uns in ein ziemlich gemachtes Nest gesetzt. Wir sind da vielleicht auch ein bisschen blauäugig reingestartet, mit ganz viel Motivation und Mut. Ich habe Glück, dass ich einen sehr erfahrenen Migrationsmanager habe, der gemeinsam mit einer recht jungen Kollegin das so großartig sich darauf hat eingelassen, ganz operativ, wir gehen da jetzt rein, das war so die erste Schnittstelle. Und wie macht man das erfolgreich? Indem man sich darauf einlässt, Punkt. Und dieser Partner hat Cultural Onboarding Social Sessions, sensationell, wo eine Kollegin aus Indien quasi allen erklärt, dass Indien viele verschiedene Kulturen sind und so weiter und unterschiedliche Sprachen, Religionen, riesiges Land übrigens, riesig. Und auf der anderen Seite erklärt sie dann den indischen Kollegen, was der Unterschied zwischen Nord- und Süddeutschen sind und Ost und West. Also das muss man sich mal, lass das mal auf dich wirken, Christoph. Mhm. Also es ist nur ein kleines Beispiel, ja. Das ist natürlich nicht das Geheimnis, aber die sind darauf ausgerichtet, dass das funktioniert. Und dann begibt man sich in einen sehr strukturierten Knowledge-Transfer-Bereich. Also man erklärt die Systeme, man zeigt den Code, die schreiben das auf und machen dann Playback-Sessions. Ist das richtig verstanden? Und das wird abgenommen. Also, so wie man früher Pflichtenhefte gemacht hat, ja, aber das wird sehr penibel gemacht. Dann werden SLAs vereinbart, dann gibt es verschiedene Phasen, dann übernehmen die im Doppelpark den Support und die Themen, dann alleine, dann nochmal gestürzt und irgendwann gibt es halt den Go-Live und dann übernehmen sie es vollständig und dann haben wir SLAs, die in den letzten Monaten, am Beispiel AMS, zu 100% alle erfüllt wurden. Ich arbeite schon sehr lange mit externen Projektunterstützung, Beratern, Servicelieferanten zusammen. Aber so eine Transparenz über SLAs, ich meine jetzt nicht nur Zeiterfassung, auf welches Projekt hat wer gearbeitet, habe ich meine Stunden verbracht, den Stundenzettel abzeichnen, sondern wirklich SLAs im Detail auf Wochenbasis habe ich noch nie gehabt. Mhm. Und die sind halt fokussiert, einen Top-Job zu machen. Und was auch sehr wichtig war, die waren mehrere Wochen auch bei uns, mehrfach. Und wir waren auch jetzt zweimal schon in Indien länger mit dem Team. Da verbinden sich die Menschen miteinander und sind wirklich ein Team. Und das macht es erfolgreich. Definitiv. Und natürlich gehört jede Menge Übung dazu. Natürlich ist nicht alles glatt gelaufen. Natürlich mussten wir gegen viele Ängste anarbeiten. Aber ich habe das große Glück, dass ich ein großartiges Team habe und dass ich für meine Ehrlichkeit bekannt bin. Und ich habe gesagt, es wird hier kein Outsourcing betrieben. Ich will hier keine Arbeitsplätze abbauen und nur noch zwei Leute in der IT haben, sondern wir brauchen jeden Kopf, jede Hand. Bloß, liebe Leute, wir werden das Ganze gar nicht schaffen. Wir haben es zusammen aufgebaut, Teil meiner VDG-Reise, und wir wollen es jetzt gemäß der neuen Strategie zu Standards überführen, und dafür brauchen wir Lieferfähigkeit. Und im Endeffekt, es war natürlich ein bisschen aufwendiger, haben dann aber auch alle gesagt, okay, verstanden. Und die schätzen die Kollegen auch sehr.
Das heißt,
ein Hack vielleicht, bitte?
Also ganz kurz da anknüpfend, das heißt, ihr habt auch intern bei euch im Team auch quasi diese Zusammenarbeit unterstützt, gestaltet, auch so einen kleinen Change auch gemacht. Ne? Ich meine, der Partner in Indien macht es euch sehr einfach, weil er sehr auf euch alles bietet, im Full Service, um da gut reinzukommen, dieses ganze Onboarding auch mit begleitet, unterstützt. Aber natürlich habt ihr wahrscheinlich auch Bedenken, Vorbehalte bei euch im Team gehabt, auf die ihr eingehen musstet und auch mit den Kollegen, die Kollegen da mitnehmen musstet. Ne? Weil wenn du sagst, also dass du angesprochen hast, könnte es ja Bedenken geben, ne? Dass jemand outgesourced wird und dann fällt der Arbeitsplatz weg. Aber dem ist ja nicht so.
Man kann es in zwei, drei Aspekte vielleicht rausnehmen. Das erste Mal bei S4, wo wir AMS quasi für S4 nach dem Projekt vereinbart haben mit dem Partner, waren, glaube ich, alle erleichtert, weil alle diesen riesen Transformationsberg gesehen haben. Auch wenn das Ding live war, kann man das in vielen Bereichen noch viel umfangreicher nutzen. Und die haben gesagt, Sven, das schaffen wir ja gar nicht alles. Das war relativ einfach. Und da sind wir auch vielleicht ein bisschen blauäugig, auch so ein bisschen, nicht reingestolpert, reingelaufen. Und es hat gut funktioniert. Glück des Tüchtigen. In D365 waren alle froh, weil da gab es kein großes Wissen bei uns. Und wir mussten da aber schnell rein. Und es ist auch der erste Transformationsschritt, um aus dem Altsystem die ersten Funktionen rüberzunehmen. Jetzt sind wir dabei, externe Kollegen, die uns auch länger begleitet haben oder auch kürzer, durch den Partner zu ersetzen. Da haben wir ein eigenes Change-Programm aufgesetzt. Aber um ganz ehrlich zu sein, wir haben eher das Thema, als wir dieses Jahr damit gestartet sind, eigentlich schon letztes Jahr mit der Kommunikation und so weiter. Und jetzt beginnen wir ja, die Applikation, die Alt-Applikation, die Workforce zu transformieren hin zum Partner. War eher das Thema, unser System wird abgelöst und nächstes Jahr ist schon fertig. Ich will mitmachen, auch aus dem Business. Ja, es war gar nicht so, oh Gott, wer kommt da, warum? Natürlich gibt es auch diese Fragen und auch viele leider Vorurteile, die gar nicht mehr stimmen. Also ansonsten einfach mal nach Indien fahren, nach Mumbai, unfassbar, was für eine Power da ist. Es war eher, ich will dabei sein. Wie funktioniert das? Wie kann ich denn sicherstellen, dass wir das Neue, ich habe da noch ganz viele Ideen, aus dem Business als auch natürlich aus meiner geliebten IT, die ganz eng mit den Produkten verzahnt sind. Aber auch natürlich das Thema, bitte vergesst das nicht oder jenes. Und das müssen wir auch noch machen. Und lasst mich dabei sein. Und wie können wir sicherstellen, Sven, dass dieser Transfer funktioniert? Auch da muss man immer wieder nachsteuern, nachstellen. Ja, darf man so eine Knowledge-Transfer-Session, darf man die aufzeichnen, Transkript? Na, ist da jeder mit einverstanden? Aber da holen wir auch jeden ab. Das hat bisher eigentlich gut funktioniert. Wir sind jetzt mittendrin und ab nächsten Jahr haben wir das dann vollständig transformiert, also übergeben quasi. Und dann beginnen wir mit der realen Transformation, um die ersten Sachen rauszulesen Richtung SAP und Microsoft. Ja.
Wie lange ist diese Ausschreibung her? Wann habt ihr begonnen, mit dem Sourcing-Partner zu arbeiten?
Oh, ich habe befürchtet, dass du das fragst.
Ja, aber das nicht genau.
Wir sind live gegangen, 24, das ist ein gutes Jahr her. Und das ist für uns wirklich schnell. Da haben wir auch Glück gehabt, weil wir Top-Leute intern haben und einen tollen Partner. Und während wir das S4 übergeben haben quasi, den Support haben wir auch noch D365-Projekt aufgesetzt und auch AMS jetzt am Laufen. Und dann war für mich klar, warum machen wir das eigentlich für unsere Kernapplikation auch nicht? Das hat so gut gelaufen. Großes Risiko natürlich auch reingegangen, aber es war alternativlos. Und ich wollte dieses Momentum nach diesem harten S4-Umstieg, der länger und teurer war als gedacht, nutzen und habe da auch zum Glück ein ganz tolles Top-Management, das Board, das mich da unterstützt und das gegen diesen Case auch eigentlich nichts sagen kann, dass man noch Geld spart und dass in Transformation steckt, weil klar ist, wir müssen transformieren.
Also definitiv, ne? Also Transformation und diese Lieferfähigkeit dann auch zu haben und auch in der Größenordnung, wie ihr es betreibt. Aber es könnte ja trotzdem Bedenken geben, ne? Weil woher nimmst du die Sicherheit und den Mut und die Überzeugung, dass dieses Modell, so wie ihr es eingeschlagen habt, funktioniert? Ne? Also klar, die haben euch im Pitch-Prozess, in der Ausschreibung sehr gut abgeholt. Aber am Ende ist es natürlich immer noch ein Fragezeichen, wird das dann nachher auch so geliefert? Wird es dann nachher auch so sein? Oder verkaufen die nur schnell die Ressourcen und sind dann, also und kümmern sich dann nicht um euch? Ne? Also da lehnt man sich ja auch aus dem Fenster und muss erstmal ein Risiko eingehen, um dann zu erkennen, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Ne? Woher habt ihr diese Überzeugung dann tatsächlich genommen und auch gewusst, dass das gut wird? Habt ihr Erfahrungen, habt ihr andere Gespräche, andere Kunden kennengelernt, die ein ähnliches Modell schon gefahren haben?
Also wir, zwei Dinge oder vielleicht drei. Das erste Mal, erst einmal, ja, da gehört Mut zu und ja, ich war bereit, dieses Risiko auch in meiner Position zu gehen mit meinem Team. Das ist, glaube ich, wichtig. Man kriegt nie hundertprozentige Sicherheit. Das zweite ist, es war und ist alternativlos. Niemand hatte eine andere Lösung, gerade nach dieser Transformation, wo wir natürlich auch ganz viel externe Unterstützung hatten. Das wurde ja immer mehr. Und wir mussten auch viel aussortieren. Und wir waren ja noch relativ zeitig. Alternativlos, absolut alternativlos. Und das dritte ist, wir haben verschiedene Shareholder, unter anderem BlackRock. Und dort gibt es ein Business Improvement Team, das also quasi ein Peer für jeden C-Level und der kommt nicht vorbei, ist ein Kollege und sagt so, hier hast du die Zahlen gemacht, wie sehen die KPIs aus, hier schaffen, wir wollen Geld verdienen, sondern hey, das ist quasi so ein Top-Tier-Berater für umsonst. Der sagt, hey, wie kann ich dir helfen? Hast du eine Strategie? Was können wir tun? Und der Kollege kannte die Situation, der begleitet uns schon ein bisschen länger und hat viele Einblicke in internationales Sourcing. Und das war, glaube ich, so ein bisschen mit auch neben den Erkenntnissen aus S4, wir schaffen das nicht alleine und wie skalieren wir, der die Gedanken in die Richtung gebracht hat und gesagt hat, Mensch, hast du darüber schon mal nachgedacht? Ich habe da gute Erfahrungen gemacht, auch mit anderen Portfolio-Companies von BlackRock. Auch da haben wir Gespräche geführt. Da war es aber eher so ein wirklich so Public Cloud, ja, S4, alles Standard. Also wir sind im Kern 94% Standard, das ist toll, Clean Core, aber drumherum ist jede Menge Schnittstellen noch. Das ist ein bisschen anderer Case gewesen, aber ja, da hat es Erfahrungsaustausch gegeben. Ich selbst hatte ja, das eine oder andere Vorurteil. Klappt das? Ist das denn von der Qualität genug? Und wie funktioniert das mit Indien? So weit weg. Das waren sicherlich die Aspekte, wo wir gesagt haben, und jetzt tun wir es. Und natürlich ganz viel Vertrauen auch in mein Team, in meine Person vom Board.
Okay, das ist schon mal gut.
Aber es gehört Mut dazu, ja. Christoph, ganz
ja,
klar.
Ja, das glaube ich.
Und ich glaube auch, viele Mittelständler unterschätzen das. Also ich glaube, die ganz großen Unternehmen, die Vorreiter wie Otto hier in Hamburg, die haben das alles schon vor 10, 15 Jahren gemacht und kennen jede Facetten. Aber ich glaube, auch wenn du ein Mittelständler bist und sind wir mittelgroßer Mittelständler mit 1,4 Milliarden Umsatz und 2000 Mitarbeitern. Aber ich glaube, das kann man auch schon bei wenigen 100 Millionen Umsatz ruhig starten. Es kommt immer darauf an, wie will ich skalieren? Wie will ich das Wissen überhaupt halten? Ja, also gerade wenn ich Legacy habe, das wird natürlich auch neue Leute, die wir begeistern, für die VDG auch nicht so toll, wie ich soll jetzt Legacy hier irgendwie verwalten und machen, Java-Code, ich will auch hier wegen coolen Kram machen. Wieso programmiert denn noch, ja? Solche Themen. Da bin ich der feste Überzeugung, das lohnt sich und ich hatte die Gelegenheit, die Ehre auf den IT-Strategietagen so einen kleinen Roundtable zu machen und obwohl im Titel nichts mit AI stand, war ich doch echt erstaunt, wie viele den Weg in diesen kleinen Roundtable da gefunden haben. Und viele haben da vorbereitet und sagen, wir sind doch so klein, wir können uns das gar nicht erlauben. Aber wir reden auch nicht über 50 Millionen Euro Invest für sowas.
Genau.
Lang nicht.
Du möchtest ja Mut machen dafür, ne? Und auch bist ja ein Fürsprecher für dieses Modell, weil es bei euch gut funktioniert und das durchaus auch an andere mittelständische Unternehmen weitergeben. Klar würde man sich jetzt fragen, ab welcher Größenordnung macht das eigentlich Sinn, ne? Also diesen Aufwand auch zu betreiben, dort ein Sourcing-Team aufzubauen, die ganze Struktur aufzusetzen und so weiter. Das ist natürlich klar, wenn ich ein riesen SAP-Projekt vor der Brust habe und ich weiß, es läuft mehrere Jahre, dann wahrscheinlich eher. Aber ab welcher Größenordnung würdest du sagen, sollte man über so ein Sourcing tatsächlich auch nachdenken?
Das ist eine gute Frage. Die Frage ist, glaube ich, eher, welche Parameter sind ausschlaggebend? Ja, sicherlich auch die Größe des Unternehmens beziehungsweise IT. Wie groß ist die IT und wie ist sie aufgestellt? Nutze ich heute schwer. Also ich wüsste nicht, welche Faktoren ich nehmen sollte. Ich würde sagen, wenn man einen großen Transformationsschritt vorhat, unabhängig, ob es Legacy kompliziert ist oder ob man schon komplett Standard ist. Weil das geht ja noch schneller mit einem Sourcing-Partner, der auch in Osteuropa oder generell in Europa setzen kann. Haben wir auch gechallenged, klar. Aber war nicht so attraktiv in Summe. Ich würde sagen, grundsätzlich lohnt sich das immer, wenn der Gesamtcase, der Transformationsschritt, den man machen will, wenn der irgendwie positiv ist, wenn man irgendwie eine Story daraus machen kann. Aber ich kann kein Patentrezept teilen, das wüsste ich nicht.
Okay, na vielleicht kann man anbieten, dich zu kontaktieren über die gängigen Kanäle, falls jemand in diese Richtung überlegt und nachdenkt als mittelständisches Unternehmen, vielleicht mal einen Erfahrungsaustausch auch mit dir zu machen, um ja, einfach einen Eindruck, ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das für den jeweiligen Case Sinn macht. Du hast sicherlich aus diesem Prozess jetzt, aus dieser Zusammenarbeit ein paar Empfehlungen auch, die du weitergeben kannst an andere mittelständische Unternehmen. Hast du da ein paar, die du jetzt hier teilen kannst mit den Zuhörern? Wo du sagst, das sind so die wichtigen Erkenntnisse aus den Erfahrungen, die ihr bisher gesammelt habt aus diesem Modell.
Gerne. Also ich würde immer erstens sagen, Priorisierung und Architektur gehört in die eigene interne IT. Das ist die Kernkompetenz, die man hat. Die Delivery kann außerhalb liegen und liegt ja, wenn wir ehrlich sind, bei vielen Unternehmen, auf viel größeren, meist woanders. Und keine Angst vor der Entfernung. Struktur schlägt Geografie. Definitiv. Das ist meine zentrale Erkenntnis. Deshalb baue ich auch auf diesem Modell. Deshalb sollte man vorher das Fundament gut bauen, damit man nicht auf Sand baut. Dann sind auch alle AI-Cases und so weiter nicht viel wert, das ist dann nur ja, Slide-Theater, sondern gutes Fundament bauen, intern die IT ausrichten, zum Beispiel wie wir, geht natürlich auch anders, kommt darauf an, wo der Startpunkt ist, und dann ein sauberes Delivery-Model mit dem Partner vereinbaren. Dann funktioniert das eigentlich in der Regel ganz gut. Und ansonsten nach Indien fahren. Das ist vielleicht ganz wichtig, also natürlich hat der Partner gesagt, ja, ihr müsst nach Indien kommen und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ja, dauert lange, Reisekosten, ist das so effektiv? Das ist der entscheidende Move, weil es so wichtig für die Menschen ist, die identifizieren sich 100% mit der VDG, mit unserem Unternehmen. Und da sind wir jetzt sehr, sehr eng zusammengewachsen und es fühlt sich wie ein Team an. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist nicht nur Shake Hands und Hallo sagen. Ja. Ist auch ein ganz großartiges Land.
Okay.
Davon mal abgesehen.
Ja, das glaube ich. Ich war noch nie da, aber das glaube ich auf jeden Fall.
Lohnt sich.
Das lohnt sich. Genau, also das ist schon mal deine Empfehlung. Was ich noch aus unserem Gespräch jetzt mitnehme, ist, dass Transformation für Unternehmen nicht nur ein Projekt ist, sondern über Projektgrenzen hinausgeht und eine wirkliche Fähigkeit darstellt. Weil nach der Transformation ist vor der Transformation. Eigentlich befindet man sich ständig in irgendwelchen Transformationsprojekten, Prozessen und so weiter. Und das essentiell, jetzt mal unabhängig nur vom Sourcing, aber grundsätzlich als eine Fähigkeit eines Unternehmens zu etablieren, aufzubauen, um in der Lage zu sein, immer ständig neue Transformationsschritte, Prozesse auch durchführen und liefern und leisten zu können. Das ist, glaube ich, das, was ich als Erkenntnis auch aus unserem Gespräch noch mitnehme, Sven.
Würde ich sofort unterschreiben. Und immer schnell auf Standards setzen, das ist auch ganz wichtig. Sonst hat man immer ein Thema, das kann man vielleicht auch nochmal mitgeben, denn das ist wie Legosteine. Ne? Also Legostein so allein ist ziemlich langweilig, aber man kann großartige Sachen draus bauen, weil alles ineinander greift. Ja. Deshalb setzen wir so zentral auf Standards und das geht mir natürlich mit Partnern umso besser.
Schön. Danke, Sven. Ich hoffe, wir konnten damit ein bisschen Mut machen und vielleicht auch mal andere mittelständische Unternehmen in diese Richtung bringen, dahin zu überlegen, auch mit so einem Sourcing-Partner für die Lieferfähigkeit zu arbeiten. Vielen Dank für das Gespräch, für die Einblicke, die du uns gegeben hast in die Strukturen der VTG, in eure Arbeit. Vielen Dank auch für deine Zeit und alles Gute weiterhin auf eurer Reise.
Vielen Dank, Christoph. The book.